So, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in Corona Times. Leider keine Corona-Free Edition. Aber dafür sind wir trotzdem alle drei vereint vor dem Computer über Skype.
Yes.
Und ich würde einfach anfangen und euch mal fragen, also ich bin Caro übrigens, alle Leute, die nicht wissen, wer jetzt gerade spricht. Ich bin's, Caro. Und ich bin hier mit Paul und Jacqueline. Ja, wie geht's euch beiden?
Ja, den Umständen entsprechend ganz gut. In Quarantäne oder zumindest Kontaktsperre. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt langsam dran gewöhnt. Irgendwie, also man arrangiert sich und findet irgendwie andere Nischen und Möglichkeiten, trotzdem sein Ding durchzuziehen und erfindet sich irgendwie selbst irgendwie auch neu in dem, was man macht und wie man es organisiert und macht. Und jetzt hier mit dem Podcast, das ist ja auch eine andere Möglichkeit, neue Möglichkeit, die wir sowieso mal vorhatten, weil wir uns ja nicht immer treffen können. Und ja, und Corona hat uns sozusagen Covid-19, sorry, hat uns sozusagen gezwungen, das mal zu machen. Und ich glaube, es wird ganz gut. Oder es ist gut, wenn ihr das dann gehört habt.
Ja, und Paul, wie geht's dir?
auch gut. Also gerade diese Woche war viel los, weil wir auch, also auch wegen der Umstände, die Zeitung irgendwie überwiegend, also nicht ganz per Homeoffice gemacht haben. Das war auch irgendwie was Neues. Why not? Aber trotzdem genauso intensiv, finde ich. Und das ist jetzt vorbei. Und dann habe ich quasi, naja, wir werden ja noch drüber sprechen, ne? Diese Sendung ein bisschen vorbereitet.
Genau.
Und ja, bin schon gespannt.
Ja, voll schön zu hören, dass es euch beiden gut geht. Mir
Dir,
geht's.
Caro.
Ja, ich wollte jetzt zu mir selbst kommen. Also, mir geht's auch gut. Auch den Umständen entsprechend. Also, für mich war die erste Zeit super hart, weil ich da irgendwie einen Konflikt mit meiner Mitbewohnerin hatte. Und gemerkt habe, so, ey, diese Scheiße geht nicht nur an die, sagen wir mal, die körperliche Gesundheit von vielen Leuten, sondern auch an die psychische Gesundheit von vielen Leuten. Und es ist eine super belastende Situation für mich. Ich merke halt, dass ich immer mehr merke, so was mir wichtig ist und wo ich eigentlich sein will und so. Und ja. Es ist halt irgendwie komisch, ne? Man denkt sich immer so, warum muss so eine Extremsituation passieren, bis man dann halt merkt, so was man wirklich will. Es ist so absurd, so, wenn einem so viel weggenommen wird, in Anführungszeichen weggenommen. Also wenn man freiwillig sagt, so, okay, ich bleib zu Hause, bla bla, ne? Merkt man halt so, was einem dann doch irgendwie am Herzen liegt.
Ja.
Jedenfalls bei mir ist das so gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann auch dieses Vermissen hat dann auch eine ganz andere Bedeutung. Also man spürt dann tatsächlich, was Vermissen heißt und sagt das nicht einfach nur so daher, sondern man vermisst tatsächlich Menschen. Also man hat dann, also man merkt dann wirklich, wen man vermisst und was man vermisst. Und die Wertschätzung ist ganz anders irgendwie. Ich freue mich einfach, wenn diese Kontaktsperre dann vorbei ist und nicht so sehr damit, dass ich irgendwie auf Konzerte oder so gehen kann, sondern einfach so die Zeit verbringen kann mit Menschen. Ne, irgendwie zusammen irgendwo zu chillen, in Gruppen halt, ne? Klar kann man sich vereinzelt irgendwie zu zweit treffen, aber halt dieses, ja, mit euch zum Beispiel in einem Raum zu sitzen. Oder halt natürlich Familie, ne? Aber dieses Vermissen halt eine ganz andere Bedeutung, stimmt schon.
Ja, cool. Dann wollte ich noch mal, also wir haben ja jetzt eine neue kleine Mini-Rubrik am Anfang jeder Sendung, um halt die aktuellen News, die aktuellen positive News from the continent and from the African community zu teilen. Paul, Jacqueline, habt ihr was mitgebracht? Hallo?
Okay, ich habe eine Sache, aber ich habe vergessen, wann die war. Wann war Senegal Independence Day nochmal? Das könnt ihr ja rausschneiden. Ich will einfach das Datum nochmal richtig nennen. Oder Monat, war das jetzt mal März oder April? Sorry, but I have to. Das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Ich habe mir gar nicht so wieder Gedanken drüber gemacht. Sorry.
Ja,
Warte.
am 4. April.
Am 4.
Ja.
April.
Letzten Monat hatten wir, oder in der letzten Folge hatten wir ja Ghana Independence Day erwähnt, und vielleicht können wir das einfach fortführen und die einzelnen Staaten oder Länder, afrikanische Länder benennen und deren Independence Day sozusagen. Und ja, und diesen Monat, jetzt am 4. April, war Senegal dran. Und
Yeah.
herzlichen Glückwunsch an Senegal. Auch da wieder sehr, sehr wichtiges Land, auch geschichtlich mit Léopold Senghor. Und ja, wenn ihr darüber noch nichts wisst oder über ihn noch nichts wisst, auch mit seiner Poesie, was er ausgedrückt hat, politisch auch sehr, sehr stark sich als Person etabliert hat in Senegal und eigentlich in ganz Afrika und eigentlich jetzt auch weltweit sollte sein. Genau, das ist das, was mir jetzt einfällt zum April.
Senghor war auch ja so, also auch Poet und Intellektueller und hat
Genau,
ja
mit
diese Negritude-Bewegung so mit begründet, so ne, Black Appreciation von Kunst und Kultur,
genau.
was super wichtig war. Ich erinnere mich, eine Verfilmung seiner Geschichten immer als Kind in Ruanda gesehen. Und zwar hieß die Geschichte, das war die Geschichte von Samba. Und genau, und das war quasi als Comic, lief das im Fernsehen. Und genau.
Ja, und meine Verbindung mit ihm ist, dass mir meine Mutter vor einiger Zeit ein Gedicht von ihm geschickt hat. Und zwar Femme Noire oder
Genau.
Femme, nicht Femme, Entschuldigung, Femme Noire. Und ja, das war halt irgendwie so das erste Mal, dass ich bewusst seinen Namen wahrgenommen habe und auch mal was von ihm gelesen habe. Also zu empfehlen.
Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle.
Eine sehr inspirierende Person
Ja.
damals und Zukunft.
Okay, Paul, hast du irgendwas Kleines oder?
Puh. Nee, diesmal leider nicht.
Okay.
Also, wie gesagt, ich war die ganze Zeit irgendwie.
Du hast dich ja sehr, sehr viel mit dieser Folge jetzt beschäftigt. Ich glaube, die
Ja.
Folge war da ein bisschen.
Und dann ist das nicht so positive News, leider.
Okay, dann habe ich noch zwei positive News. Einmal wollte ich wieder Shoutout to Rihanna zu ihrer philanthropischen Stiftung und was sie da alles so leistet an philanthropischer Arbeit. Sie hat halt sehr viel gespendet und ja, so Programme aufgetan oder was auch immer. Ja, ich wünschte, sie wäre meine beste Freundin. Und ich könnte jeden Tag mit ihr abhängen. Just kidding. Jedenfalls, genau, einmal das. Und dann habe ich noch, finde ich, war für mich, war es halt sehr amüsant, sowas an Politics in Ostafrika passiert. Und dazu gehörte halt auch einmal ein Home-Sports-Video von Museveni. Das, glaube ich,
Ja,
viele
habe ich gesehen.
Leute erfreut hat. Und genau, das fand ich halt irgendwie interessant zu sehen, wie lustig der Typ eigentlich ehrlich gesagt ist. Also, wenn man sich, ich habe halt dann halt auch noch, also eine Freundin von meiner Mutter hat mir dann halt irgendwie gesagt, so, ja, hör dir mal die Reden an, so von der, so, what's it called, the Reden, die man hält, so um zu sagen, so, okay, jetzt kommt das an Bestimmungen rüber und so weiter. Und dann habe ich mir halt eine mal reingezogen und die fand ich auch sehr witzig. Also, das finde ich irgendwie so schön, dass das irgendwie so noch so eine positive Stimmung herrscht, obwohl alle sagen so, ey, Afrika, da wird's abgehen, so.
Auch zu dieser Covid-19-Sache in Afrika, was mir positiv aufgefallen ist, fällt mir jetzt ein, dass auf Social Media, also junge Ostafrikaner, speziell jetzt auch KenianerInnen, sich lustig und also zumindest sehr aktiv auf Social Media waren, auf Twitter gegen die Regierung. Also das, was in der Regierung passiert ist oder die Entscheidungen, die getroffen worden sind mit den Restrictions und mit dem Lockdown und so weiter, auch den Lohnarbeitern betreffend, fand ich sehr positiv, dass sie sich sofort gewehrt haben. Also das hat man gesehen, dass es da dass es einfach viral gegangen ist, dass sie damit nicht einverstanden sind und es nicht einfach so dahingenommen haben, so kopfüber die ganze Nation zu entscheiden, ohne eigentlich viele Sachen zu bedenken.
Und dazu auch dieser Bobby Wine, der, ich weiß nicht, wie er jetzt mit richtigem Namen heißt, Robert irgendwas.
Alle kennen Bobby Wine, ja, das ist der Name.
nee, aber wir müssen, er ist doch ein seriöser MP, Paul.
Okay, sorry.
Robert K. irgendwas. Jedenfalls, der hat auch so ein Lied veröffentlicht, in dem er halt so
Ich
sagt,
habe
so,
es
ja.
gesehen.
Genau, also ich finde halt so, es gibt halt so, ich hoffe, dass die Führungspersonen halt überall auf der Welt halt einfach verantwortungsvoll mit ihrer Position umgehen und halt, genau, ich finde das irgendwie schön zu sehen, dass das irgendwie, dass da positive Sachen auch herauskommen sozusagen und so eine Verantwortung von allen.
Ja, eigentlich auch ins Thema rüber schweifen, oder? Wenn das
Ja.
um die, ne, das passt auch ganz gut.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid, 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
Und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Nigeria. Und das hier ist heute ein ganz besonderes Video. Und zwar ist das die Spendenübergabe Teil 2 in Nigeria.
The German Federal Enterprise GIZ supports its partners in their sustainable development worldwide.
Welcome back to Who Wants to Be a Volunteer, the show that's putting you on the front lines. I'm here with Lily, who's all the way from Europe, and she's one question away from winning the grand prize, a chance to save Africa.
Ja, danke Paul für diesen Intro. Möchtest du vielleicht so ein bisschen sagen, was da alles da drin ist?
Ich wollte euch fragen, was ihr wiedererkennt.
Ach so. Also einmal von mir. Also ich erkenne einmal Band-Aid, keine Ahnung, wann das war.
Live-Aid, ja.
Live-Aid,
Live.
sorry. Genau.
Aber Band-Aid ist super, super Stichwort. Habe ich auch was dazu zu sagen.
Nice. Ja.
Okay, und dann, was war da noch? Ja, irgendwelche Spendenübergaben, ich weiß jetzt nicht, was genau. Und ja, das war's, glaube ich. Und dann irgendwie war da noch was so Volunteerism-Dings mit drin.
War das nicht das Konzert 1984 von ja, ne, von Bob Geldof oder so und eben diesen Spendenaufruf für die Opfer der Dürre in Äthiopien? Ja, wo Althan hatten sich natürlich, also die hatten sich dahingestellt, als würde ganz Afrika sterben, ganz Afrika, also Afrika ist ja dann als Land gesehen, weil man
Auf
muss ja
jeden
ganz
Fall.
Afrika helfen. Ganz Afrika stirbt und wartet hilflos auf die Retter aus dem Westen, sozusagen war das so als Zitat von Geldof, glaube ich, damals.
Ja, vielleicht können wir dann ja gleich einsteigen in das Thema. Ich glaube, was halt, wir wollten insgesamt über Entwicklungshilfe, Schrägstrich, Zusammenarbeit und so weiter sprechen, ne?
Genau, aber ich würde
Ja.
dazu noch diese Band-Aid, die du erwähnt hattest, das Stichwort, da habe ich was Witziges gefunden, weil es ist ja dieses Glamour-Aid von den Promis und Band-Aid im Sinne von diese musikalische Hilfe, Spendenaufrufe sozusagen. Und Band-Aid übersetzt ironischerweise bedeutet es Heftpflaster oder Hansaplast sogar. Also so
Stimmt,
ein Notpflaster, weißt du? Also es ist so ein so ein Wortspiel, was irgendwie auch passt irgendwie, ne? Das ist wie so ein Pflaster eigentlich, diese Hilfe, aber gar keine richtige, weil ja, es wird nichts repariert oder nichts passiert und nichts entsteht, ist einfach nur so ein Pflaster drauf und ja, heilt mal schön so.
Mhm. Und vielleicht ist das auch genau das, was wir diskutieren können, ist, welche Hilfe ist wirklich Hilfe oder Zusammenarbeit oder so weiter ist wirklich nachhaltig und was hilft eigentlich gar nicht. Ich würde vielleicht damit anfangen und fragen, wie wir alle dazu stehen, damit halt so alle wissen, wo aus was von der Ecke wir da jetzt sprechen.
Genau, ich habe mich, wie du schon gesagt hast, eingehend damit beschäftigt, einfach weil ich das studiert habe. Ich habe geografische Entwicklungsforschung studiert, auch schon im Bachelor. Als ich internationale Beziehungen studiert habe, habe ich auch so Non-Western Politics gemacht und da spielt Entwicklungshilfe, beziehungsweise jetzt heißt es Zusammenarbeit, aber es kennen alle unter Hilfe, beschäftigt und habe 7 Jahre quasi mit Unterbrechungen in so Organisationen der Entwicklungshilfe so gearbeitet. Was ich aber auch gerne sage, ist, indirekt habe ich über 30 Jahre Erfahrung, weil ich ja in der Bubble quasi ja aufgewachsen ist aufgrund meiner Eltern. Mein Vater war da auch aktiv. Ja, das ist so mein Bezug dazu. Ja. Mhm.
Ich habe in dem Sinne keine Erfahrung damit gemacht, weiß aber nur, dass ich, also ich bin Studentin der Afrikanistik und viele denken natürlich, wenn ich das irgendwie benenne, dass ich wahrscheinlich in diese Richtung gehen werde, weil das ist das, was viele, die es hier in Deutschland studieren, dann wahrscheinlich auch machen wollen, Afrika helfen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht, also das ist nicht mein Plan und da ich von Entwicklungshilfe, / Zusammenarbeit, welches ein neues, höheres Wort ist und es aber nicht besser macht, weil es immer das Gleiche ist, was passiert, will ich mich davon, also hat mich nicht überzeugt. Distanzieren, genau. Mhm. Weil alleine schon dieses Entwicklungshilfe, das ist natürlich eine Hilfe für die Entwicklungsländer. Schon alleine dieses Wort ist sehr kritisch, da es immer noch impliziert, dass die Entwicklungsländer vom Grundsatz her alle Länder, deren Entwicklungsstand in einem als nicht tolerierbarer angesehenen Ausmaß unter denen als reiche Länder angesehen ist. Mhm. Ja, das ist ein Vergleich und das finde ich halt schon ziemlich kritisch. Mhm. Und deswegen, ja, da fängt es schon an.
Ja, genau. Bevor wir zur Begrifflichkeit kommen vielleicht, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch schon woanders besprochen worden ist, also Teile davon. Was ich vielleicht hier noch kurz pluggen wollen würde oder was wir vielleicht auch in unseren Shownotes hinzufügen können. Zuletzt gab es eine Folge von Feuer und Brot zu White Charity vor gerade mal so ein paar Monaten. Das ist eigentlich ganz gut. Also die sprechen über White Charity und dann gibt es auch noch die No White Charity Kampagne von vor einigen Jahren. Das sind auch so ein paar kritische Stimmen, unter anderem von Glocal e.V., die richtig coole Arbeit, Bildungsarbeit machen auf diesem Gebiet. Das wollte ich nur sagen. Und deswegen, also so die Sachen, die ich vorbereitet habe, waren vielleicht, um das ein bisschen so anders nochmal abzudecken. White Charity ist bestimmt ein Aspekt davon, aber ich glaube, es gibt da noch viel mehr.
Ja, cool. Danke, Paul. Auch dieser Hinweis auf Glocal und dieser ganze politische Bildungsbereich, weil aus der Ecke komme ich. Ich habe ich glaube, es waren 2 Jahre oder so für eine Organisation gearbeitet. Ich habe halt so Seminare geteamt, nennt man das, in der Welt der politischen Bildung. Ich habe halt Seminare geteamt und das war halt für also entwicklungspolitische Seminare für Leute, die halt ins Ausland gehen wollten und da ein Praktikum machen wollten. Und das war ein ziemlich kritischer Verein. Also es gab auch Critical Whiteness Workshops oder und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich da halt auch interessante Erfahrungen gemacht als meistens einzige schwarze Teamerin. Ja, und das wird vielleicht auch ein Thema sein in dieser Folge, aber vielleicht auch nicht. Und wie bei Paul auch, ist mein Vater halt auch Entwicklungshelfer sozusagen gewesen und interessiert sich auch immer noch für diese ganze Thematik. Und daher ist es immer irgendwie ein Thema. Und eine meiner Schwestern ist Politikwissenschaftlerin. Und mit der diskutiere ich halt häufig auch darüber, was Entwicklungszusammenarbeit sein kann und wie man das auch kritisch sehen kann. Genau, so that's the first part of the whole thing. Wie wollen wir denn weiter verfahren?
Vielleicht unsere Definition?
Would you like to start, Monsieur Paul?
Ja, oder also Jacques? Vielleicht ganz so richtig Basics. Würde ich sagen, vielleicht ist es so dieses Verständnis davon, dass nicht alle Menschen auf der Welt es gleich gut geht und dass es einen Versuch gibt, quasi den Leuten zu helfen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und das heißt also vielleicht Armut zu reduzieren, Kriege nicht mehr wüten, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, dass die Kindersterblichkeit runtergeht. Dass das alles so angeglichen wird global, weil ein Großteil der Welt vielleicht nicht so lebt wie die Leute jetzt hier, wo wir leben. Ich glaube, das ist vielleicht so der Mainstream-Grundgedanke, würde ich sagen.
Mhm. Und wo ist dann da die Hilfe und was ist dann die Zusammenarbeit, wenn du gleich dabei bist, oder?
Ja, die Hilfe ist ja dann, glaube ich, so aus diesem mehr Fairness beziehungsweise christlichen Gedanken, dass man ja denen es nicht so gut geht, auch helfen muss, dass da so eine Pflicht besteht, eine moralische. Und das kann auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden, auf staatlicher Ebene, auf privater Ebene. Und Zusammenarbeit bedeutet ja, wir arbeiten alle daran. Also Hilfe ist so ein bisschen von einer Seite zur anderen. Du hilfst der anderen Person, Zusammenarbeit ist, ihr arbeitet zusammen dran. So. Und das hat, glaube ich, viel mit den Fehlern zu tun, die so passiert sind. Aber ja, ich würde sagen, dazu können wir ja noch kommen. Gibt's noch irgendwas anderes zur Begrifflichkeit?
Nö, ja, also ich finde...
Ja. Würde ich schon... ich bin damit einverstanden. Nur das mit der Hilfe und mit der Zusammenarbeit kann man dann vielleicht nochmal hinzufügen, dass eine Hilfe eher... eine Überstülpung ist, also ohne irgendeine, also Zusammenarbeit sagt es ja eigentlich schon, ohne eine Zusammenarbeit mit der Regierung, also eine Hilfe, die nicht mehr über die bürokratischen, also die eigentlich über die bürokratischen und korrupten Regierungen Afrikas fließt, sozusagen. Was heißt fließt, sondern halt, es ist eine Überstülpung. Und eine Zusammenarbeit ist dann halt diese, ja, also Afrika eigentlich oder die Regierung, nicht Afrika, die Regierung des Landes selbst entscheidend diese Zusammen- oder dieser Hilfe zu überlassen. Das ist für mich, das ist was ich verstanden habe, so von der Hilfe und der Zusammenarbeit. Also schon sich eher die helfende Regierung überlässt eigentlich der nehmenden Regierung die Entscheidung sozusagen und die Kontrolle über das Gebiet, was entwickelt werden soll oder das Projekt oder so und so weiter.
Mhm. Cool.
Ja, und ich glaube, das wichtig ist, dass also ne, worüber wir vielleicht auch jetzt gleich reden werden, ist, wie diese Entwicklungszusammenarbeit aussehen kann oder halt welche verschiedene Formen das annehmen kann. Also dass es einmal natürlich finanziell sein kann, technisch oder halt einfach Human Resources. Also es werden ja ganz viele sogenannte Entwicklungshelfer verschickt oder technisches Material wird verschickt. So. Also dass es halt verschiedene Formen gibt. Und wie du auch gesagt hast, Paul, privat, was heißt das dann genau, privat? Wie könnte zum Beispiel eine private Entwicklungshilfe aussehen?
Genau, ich dachte mir, also es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, das zu ordnen. Ich dachte, vielleicht interessant wäre, weil das nie zusammen besprochen wird, zu sagen, so, okay, vielleicht gibt es so drei Felder, in der sowas passieren kann. Und zwar so diese, was vielleicht viele, das wir kennen, was andere vielleicht nicht so gut kennen, diese offizielle Entwicklungshilfe, wie ich das vielleicht nennen würde, mit so Staaten und internationalen Organisationen und genau, das Entsenden von Experten oder technischen Sachen. Das so, offizielle Gelder halt von Regierungen. Dann ein anderes Modell, was halt, glaube ich, als Alternative beim einigen gilt, ohne dass sie es wirklich wissen, ist so privatwirtschaftlich. Und damit meine ich zwei Sachen. Das eine ist, so, weißt du, große Firmen machen das jetzt mittlerweile so, dass sie auch so, wie nennt man das, Social Responsibility übernehmen.
Ah, ja, ja, dann haben sie so ein Programm, wo die sagen so, hey, hat so eine Freundin von mir, die arbeitet bei einer großen...
Corporate Social Responsibility,
CSR. Genau, eine Freundin von mir, die arbeitet halt bei so einer großen Mobilfunkgesellschaft. Und die haben auch so ein Programm, wo sie halt ihren MitarbeiterInnen so ein Sabbatmonate geben, wo sie halt nicht in der Firma arbeiten sollen, sondern die können dann halt für 3 Monate nach XY und da unentgeltlich für eine andere Organisation arbeiten, die aber auch irgendwie in Kooperation mit dieser Mobilfunkfirma steht. Oder halt, sie suchen sich was Eigenes. Und genau, das ist vielleicht so ein Beispiel.
Ja, jede große Firma braucht eine Corporate Social Responsibility Strategie, also jede internationale, multinationale Firma, weil das so zum guten Ton gehört. Also genau, es kann sowas sein, das Beispiel kannte ich echt nicht.
Ich kenne das nur, weil eine Freundin von mir halt arbeitet.
Und da gibt es ja auch noch sowas wie, keine Ahnung, wir bauen jetzt eure Ressourcen ab, aber dafür bauen wir eine Schule hin oder sowas. Das gibt es ganz viel. Wir bauen eine Schule, wir bauen ein Krankenhaus. Und das ist ja alles aber ja getrieben von anderen Motiven, die ja eigentlich sind, eigentlich Kohle zu machen, aber auch was anderes dazulassen. Aber dazu können wir ja noch kommen. Und das dritte Modell, was krass unterschätzt wird, außer vielleicht ein bisschen in akademischen Kreisen, sind sogenannte Remittenzzahlungen, also Zahlungen von der Diaspora, mehr oder weniger, also Leute, die in ein anderes Land gezogen sind, dort vielleicht besser verdienen und das Geld mehr oder weniger zurückschicken oder an die Familie schicken. Das ist gar nicht unerheblich, wie viel das ist. Das ist mehr als die offizielle Entwicklungshilfe. Und genau, das ist ja auch irgendwie eine Art und Weise, die Situation zu verbessern. Mhm. Und vielleicht auch, worüber wir nicht sprechen werden, das ist ja auch wichtig, obwohl es ein bisschen ineinander übergeht, ist, Entwicklungshilfe ist nicht humanitäre Hilfe. Und zwar gibt es ja noch die humanitäre Hilfe, und die humanitäre Hilfe ist wirklich so eine Notfallhilfe, die passiert on the spot, ganz schnell. Sie ist zeitlich begrenzt und das passiert zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder den Folgen einer Katastrophe eher. Und das ist, finde ich, muss man noch ein bisschen trennen von der Entwicklungshilfe, die ein bisschen längerfristiger gedacht ist und strukturell anders aufgebaut. Das wollte ich auch noch mal sagen. Mhm.
Cool. Okay, danke Paul, danke Jacqueline für diese Zusammenfassung der unterschiedlichen Formen der sogenannten Entwicklungshilfe, die wir da haben. Wir haben ja auch unsere HörerInnen gefragt, was sie zu diesem Thema sagen würden. Und ich spiele jetzt mal ganz kurz ein, was Miriam Mona uns geschickt hat.
Hallo, hier Miriam Mona. Ich arbeite zum Thema Frieden und Sicherheit aus einer postkolonialen Perspektive und sehe daher Entwicklungszusammenarbeit sehr kritisch. Ganz wichtig möchte ich sagen, dass es natürlich tolle Projekte gibt und auch Projekte, die tatsächlich Menschen helfen. Aber oft ist das Narrativ einfach so, dass Entwicklungszusammenarbeit vom globalen Norden in den globalen Süden exportiert wird. Und allein diese Schräglage führt halt dazu, dass sich ein Teil, meistens der Teil aus dem globalen Norden, als wissende Person sieht und der Teil im globalen Süden als Empfängerin, Empfänger identifiziert wird. Und diese Schräglage ist sehr schwierig herauszubekommen aus den Köpfen. Vor allem, weil es einfach letztendlich so ist, dass ja keine Entwicklungszusammenarbeit vom globalen Süden in den globalen Norden sozusagen exportiert wird. Ich meine, wir haben auch hier Krisen, wenn man sich das anschaut, an der EU-Grenze, Türkei, Griechenland. Da haben wir sehr schlimme Zustände und theoretisch könnte da ja auch die Afrikanische Union eingreifen und Entwicklungshilfe anbieten.
So viel dazu. Was sagt ihr beide zu dieser Aussage? Also das Ungleichverhältnis zwischen Norden und Süden.
Ja, genau. Was ist nochmal ein globaler Norden und globaler Süden? Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen klären.
Ja, globaler Norden ist quasi die westliche Gesellschaft, würde ich sagen. Das ist Europa, das ist die USA, das ist Australien. Also es hat jetzt nicht wirklich mit wirklich viel, wie sagt man denn, mit dem tatsächlichen Norden zu tun, sondern mit dem in den Köpfen Norden, würde ich sagen. Und ja, globaler Süden verstehe ich so, dass es die sogenannten Entwicklungsländer sind.
Genau. Ja, es beschreibt halt immer die privilegierte Position, welche der globale Norden ist. Und wie du schon gesagt hast, was ich dazu sagen möchte, ist halt eine Hierarchie zwischen den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern.
Klar, ich meine, es hat auch ein bisschen was, also es schlägt sich ja auch, also es ist, schlägt sich auch in so in der Wirtschaft wieder oder in Wirtschaftszahlen, also der globale Norden, da gibt es verschiedene Wörter für wie industrialisiert oder wohlhabend, also ne, und genau, und also es gibt verschiedene Beispiele. Eins ist ja, wie heißt es nochmal, OECD-Länder, das ist Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind quasi so diese Staaten, da gehört noch neben den Staaten, die wir genannt haben, zum Beispiel Südkorea noch dazu. Und die versprechen quasi 0,7% ihres Nationaleinkommen, also der Wert von allen Dienstleistungen und Waren, die sie produziert haben, an sogenannte Entwicklungsländer in Form von Entwicklungshilfe zu schicken. Also das ist auch so eine Sache, die steht eigentlich fest, aber daran halten sich die wenigsten. Und was genau, und was wir ja gerade gehört haben, ist so, ja, es fließt immer so in eine Richtung. Und ich weiß nicht, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Es ist ja auch viel einfacher, von hier überall in die Welt zu reisen, als andersherum. Mhm. Da gibt es immer bürokratische Hürden. Und es gibt ja Programme, die versuchen wirklich diese Zusammenarbeit in beide Richtungen zu machen. Es ist aber nicht selbstverständlich. Und selbst da erleben die Leute immer wieder, dass es Probleme gibt, Leute aus dem globalen Süden hierhin einzuladen, auch wenn es Experten sind, die hier helfen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das ist ganz klar, wie in den Köpfen und aber auch wahrscheinlich in der Gesetzesgebung verankert ist, wie die Hierarchie aussieht.
Total. Also ich finde halt, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den du halt ansprichst, dass es diese Idee gibt, dass der globale Norden nur helfen kann. Also dass es nicht diese Mentalität gibt, dass der sogenannte globale Süden sich selbst helfen kann und dass es auch kluge Leute da vor Ort gibt und dass immer irgendjemand von außen kommen muss und sagen muss, so wie es läuft, zu sagen. Ich habe halt, ich weiß nicht, ob ihr beide, wahrscheinlich kennt ihr sie beide, Wangari Maathai kennt, die Green Belt Movement ins Leben gerufen hat. Das war halt so, ist halt so eine, Umweltaktivistin gewesen, aber auch sie hat auch so eine soziale Bewegung daraus entwickelt. Und da ging es vor allem darum, Bäume zu pflanzen und die Menschen vor Ort in Kenia zu empowern. Und ich fand halt eine Rede von ihr, die ich bei meiner Recherche gefunden habe, super interessant.
Initially, the work was difficult because historically our people have been persuaded to believe that because they are poor, they lack not only capital, but also knowledge and skills to address their challenges. Instead, they are conditioned to believe that their solutions to their problems must come from outside.
Und da identifiziert sie halt so ein paar Punkte, die halt schief laufen oder die funktionieren sollten. Und darunter war halt auch ein Punkt, dass so eine Dekolonisation der Menschen vor Ort stattfinden muss. Also, also dass man halt so ein anderes Denken entwickelt oder sich von dem befreit, weil viele der Probleme kommen ja aus dieser kolonialen Zeit. Und dieser Fortführung davon und ja, genau, auch diese Idee von diesem minderwertigen Menschen, der halt Hilfe braucht oder so, das ist ja auch etwas, was viele Menschen verinnerlicht haben und dann irgendwo sitzen und auf Hilfe warten, wobei sie ja so viele Ressourcen selber haben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, genau, da würde ich auch was dazu sagen, was auch Miriam Mona gesagt hat. Das fand ich auch ziemlich witzig und auch, warum auch nicht so denken aus der Perspektive. Und zwar, dass Afrika oder die Afrikanische Union den globalen Norden zu Hilfe kommen könnte. An sowas denkt halt keiner. Und da würde ich halt auch dieses Wort White Savior Komplex oder so benennen, was dazu auch passt, ganz kurz. Und zwar nur, dass halt nur der globale Süden, globale Norden helfen kann. Und ich glaube, dass das, was du sagen wolltest, ist, dass auch natürlich AfrikanerInnen sich erstens selber helfen können mit Projekten und auch vielleicht auch der Welt oder Orte, an denen Hilfe gebraucht wird.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine,
diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch, ne? Also wenn man von der Zusammenarbeit redet, heißt es immer vom globalen Norden zu dem globalen Süden. Aber eine auf Augenhöhe heißt auch vielleicht von der anderen Seite her gesehen, eine Hilfe anzunehmen oder zu geben.
Ja, ich hatte mehrere Gedanken dazu. Dieses, genau, erstens, genau, das ist mir aufgefallen und das regt mich immer wieder auf. Also es ist ja auch so, die Hürde für Leute aus dem globalen Norden zu helfen, ist relativ niedrig. Also gerade in diesem ganzen Komplex von White Saviorism, also diesen NGOs schicken ihre Freiwilligen massiv raus, ist erstens, es wird hoffentlich langsam wieder eingedämmt, aber es gab echt eine Zeit, wo das eine Industrie war. Ne? Leute haben ihr Abitur fertig, sie googeln einfach irgendwas mit Afrika helfen und es werden ihnen tausende von Seiten angezeigt, wo sie der Organisation Geld geben, für Umme irgendwo hinfliegen und helfen.
Aber und auch bezahlt werden. Das wird natürlich.
Das gibt's beides, aber weißt du, selbst das nehmen die Leute auf sich und wundern sich dann über Undankbarkeit. Aber sie sind nicht qualifiziert. Viele der Leute sind super unterqualifiziert und ich glaube, also diese Story wurde woanders schon, glaube ich, bearbeitet. Vielleicht können wir ja da nochmal einen Link schicken. Das krasseste Beispiel, finde ich, in den letzten Jahren war die Geschichte von René Bach. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt.
Ist das diese, ich weiß, ich kann mir immer Namen nicht merken, ist das diese Frau, die in Uganda irgendwie angeblich sehr viele, nicht angeblich, aber sehr viele Kinder umgebracht hat, weil sie behauptet hat, sie wäre Ärztin?
Genau, sie hat sich aufgespielt als Ärztin, hat eine NGO eröffnet.
Oh, krass.
Ja, und hatte keine Zulassung, hat sich aber als Gesundheitsexpertin ausgegeben mindestens. Und weißt du, die Checks and Balances funktionieren nicht so gut. Und ich finde, die zweite Shitshow danach war ja, sie musste abhauen, weil ein Verfahren angefangen wurde in Kenia. Und ich habe wirklich ein paar Sachen gelesen, wo es hieß, in Uganda, dass, ja, man kann dem ugandischen Rechtssystem ja auch nicht, so ein Quatsch, wo du denkst so, hä, das wäre hier ja unmöglich, sowas zu machen. Und klar hat sie die Leute nicht direkt umgebracht, aber durch ihre Inkompetenz schon.
Ja, es ist ja fahrlässige Tötung.
So. Genau.
Und ja, ich glaube, das war halt auch ein interessanter Punkt, den meine Schwester dann zu solchen Punkten mit eingebracht hat, ist, dass das Problem von solchen NGOs ist auch, dass sie quasi einfach so passieren. Ne? Also, dass wer wird jetzt zur Verantwortung gezogen? Also eigentlich müsste halt auch die lokale Regierung oder was auch immer, die lokale vor Ort die Leute, die das halt regeln, so wer halt sowas aufmachen kann und wer nicht, muss halt auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und total oft heißt es dann so, nee, damit haben wir nichts zu tun, weil das war die NGO. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist halt so dieses Checks and Balance-Dings nicht so richtig funktioniert, weil private Organisationen die Aufgaben übernehmen, die der Staat eigentlich übernehmen sollte. Also so, ne, Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Und da,
ja, genau.
So, und dann sind das private Organisationen und die bauen dann Scheiße. Und ja, das ist halt so, glaube ich, auch ein Punkt, der halt zu wenig besprochen wird, dass damit auch irgendwie eine Souveränität der Staaten halt verloren geht, wenn private Organisationen diese Aufgaben übernehmen.
Ja, diese Kritik gab es und sie ist auch viel lauter geworden über die letzten Jahre. Da gibt es, glaube ich, Leute, die vielleicht sogar über unsere Bubbles hinaus sehr bekannt geworden sind in den letzten Jahren, nur ein paar Namen zu nennen. Die wichtigste von ihnen ist die sambische Ökonomin Dambisa Moyo. Die hat das Buch geschrieben Debt Aid und kritisiert genau das, was du gesagt hast, dass die Entwicklungshilfe staatliche Aufgaben übernimmt, überspielt und den Staat quasi rausnimmt aus der eigenen Verantwortung. Das sagte auch der kenianische Ökonom James Chikwati, auch sehr laut mit seiner Stimme, was das angeht. Also es ist auf jeden Fall, es kommt so langsam, glaube ich, an und es bewegt sich etwas. Und zu dem Punkt, den wir auch vorhin hatten, ne, dieses eigentlich so Augenhöhe, ich finde das richtig hart. Also es gibt ja jetzt, und das kriegen auch, glaube ich, viel zu wenige Leute mit, aber von der UN die Global Sustainable Development Goals, Development Goals, also SDGs, quasi die nächsten, ja, 15 Jahre in der globalen Zusammenarbeit kartieren. Und da heißt es eigentlich mehr oder weniger, dass wir alle Entwicklungsländer sind, gerade jetzt, weil wir ja vor so globalen Herausforderungen stehen wie dem Klimawandel, wo der globale Norden eigentlich krass umdenken muss, krass umsteuern muss, weil er ja krass von CO2-Emissionen abhängig ist. Es ist ja wie ein Abhängiger. Die ganze Wirtschaft basiert auf diesem Ausstoß, der uns allen schaden wird, aber vor allem auch der globale Süden, der historisch nichts, also wirklich nichts damit zu tun hat. Ne? Da müsste man eigentlich schon anfangen, auf andere Lösungen zu hören, auf andere, also ne, Erfahrungen zu bauen. Und alle müssen neu denken und theoretisch wieder Augenhöhe herstellen, weil der globale Norden gezeigt hat, dass er dazu nicht fähig ist, historisch. So. Die Augenhöhe ist zwar erwünscht, aber sie ist strukturell, glaube ich, einfach echt schwierig. Ich glaube, worüber wir auch selten sprechen, ist einfach die Machtkonstellation.
Ja, da gab es so eine witzige Sache, die ist eigentlich natürlich in dem Sinne nicht witzig, aber schon das, was die norwegischen Studenten auf die Beine gebracht haben. Also gerade dieses, wir sind alle in der Entwicklungszusammenarbeit.
Wir sind alle Entwicklungsländer, meinst du?
Genau, alle Entwicklungsländer. Und da gab es halt diese Campaign von diesen Studenten, die sich Ready Aid nennt. Und zwar Ready Aid Africa for Norway, die Kampagne, die darauf fokussiert war, Norwegen mit Heizelementen zu beliefern oder zu helfen, da es dort so sehr kalt ist und in die meisten afrikanischen Ländern ziemlich warm ist und die sozusagen parodiehaft den Norwegen helfen können mit Heizkörpern und haben es tatsächlich auch durchgezogen und haben auch so ein Award arrangiert und
Ja,
und haben irgendwie so die besten und schlechtesten Development Fundraising Videos irgendwie.
Stimmt, wie hieß es denn? Wie war der Name des Awards?
Ich glaube Ruddy Aid Awards. Ruddy-Aid Awards zwischen 2013 und 2017.
Das, was auch viel besprochen wird, halt diese Bilder, ne?
Die Stereotypen dann so benannt, was die NGOs so darstellen und genau. Und zeigen der Welt, dass es halt auch anders geht, ne? Oder anders gehen könnte. Und ja, die Stereotypen sozusagen beseitigt.
Ja, und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch so ein ökonomischer, über den wir oft nicht reden. Es ist ja auch so, das ist immer so einfach gesagt, aber es stimmt nach wie vor. Afrika ist ja nicht arm, das sagte Kwame Nkrumah schon 62. Ich habe da so eine Rede von ihm gesehen.
Africa is far from being poor. It is Africans who are poor, not Africa. And they are poor because of the uncounted profit that has been made out of the exploitation of their labor and their lands. If we are being bitten to enter a European community, we must have something that community needs, and needs badly, when it pretends to offer a bonus by way of aid. I raise this point so that it will stay in your minds when you may be tempted by the seductive promises of new colonialism to forget the real character of colonialist imperialism and be persuaded away from your own true interests and those of Africa.
1962, und da hat er auch schon vor dieser Entwicklungshilfe gewarnt und hat gesagt, naja, was denkt ihr, dass sie einfach kommen und aus der Güte ihres Herzens euch helfen wollen? Vielleicht nicht so, ne? Und denkt man, also Afrika ist nicht arm, aber AfrikanerInnen sind arm. Wie kommt das? Und es kommt dadurch, dass ja Ressourcen relativ günstig dort abgebaut werden und erst hier quasi wird da Wert draufgepackt und weiter produziert und für teurer
verkauft. Also mit hier meinst du Europa?
Sorry, ja.
Ja.
Hier. Auf jeden Fall. Also ein ganz kleines Beispiel, die Kakao. Die Kakao. Kakaogeschäft. Ja, Kakaogeschäft, genau. Es wird ja. Afrika hat gar nichts davon. Also ich habe irgendwie gelesen, tatsächlich, dass die irgendwie 1% davon haben oder so, ne? Also fast gar nichts. Und das ist auf jeden Fall eine schlimme Sache.
Ja, es ist eine Wertschöpfungskette und da wird immer Wert an jeder Stelle geschöpft, immer mehr. Und die afrikanischen Länder sind in dieser Wertschöpfungskette ganz unten. Dabei ist ihre Rolle ja fundamental. Weil,
das ist der Rohstoff, den gibt es nur da in Westafrika, deswegen ist es eine Katastrophe.
Und das finde ich halt auch irgendwie, das sind so die Sachen, auf die man sich eigentlich konzentrieren müsste, also die strukturellen Hemmnisse, die uns davon abbringen, überhaupt auf Augenhöhe zu kommen. Also wenn jemand quasi davon mehr profitiert als der andere ist, gibt es ja keine gute Verhandlungsbasis, ne? Und die Entwicklungshilfe, finde ich, Band-Aid quasi, ne, ist auch nur irgendwie so dieses Pflasterchen, was die Symptome vielleicht versucht zu heilen, aber an dem Problem selbst überhaupt nicht einmal, also ne, kratzt so quasi, sondern
Es entsteht auf jeden Fall eine neue Wunde und da kommt wieder ein Pflaster drauf und so weiter.
Genau,
und so
fort. Also ne, diese strukturellen Dinge wären ja viel wichtiger. Also der Marktzugang zum Beispiel von afrikanischen Gütern zu europäischen Märkten, darüber sprechen wir viel zu selten, dass dort so viel produziert wird, was aber die Europäer blockieren, wenn sie es selber produzieren können oder wenn sie selber einen Wert quasi draufsetzen können. Und wenn zwei Handelspartner halt nicht auf der gleichen Höhe sind, können sie auch nicht symmetrisch miteinander verhandeln. Und das ist auf jeden Fall so etwas, was sich, glaube ich, seit Kwame Nkrumahs Rede nicht geändert hat. So, ne?
Ja, total. Und ich meine, das ist ja auch wieder aus diesem, sorry, dass ich es wieder sage, aber kolonialen Denken heraus, dass die Länder des globalen Südens die Rohstoffe liefern, aber halt auch nur diese Mentalität so, sie können ja nur die Rohstoffe liefern, sie können nicht ein fertiges Produkt liefern. So. Also dass es halt nicht eine Entwicklung dahin gibt, das zu ändern auch. Weil tatsächlich der globale Norden halt auch einfach jahrelang davon oder jahrhundertelang davon profitiert hat, dass sie günstig Rohstoffe bekommen haben. Wenn sich das tatsächlich ändern würde, dann würde sich die ganze, sagen wir mal, Machtverteilung auch ändern. Ne? Also
ja,
so sehr. Was mir auch aufgefallen ist, dass viele der Bauern, also wenn wir jetzt vielleicht vom Kakao wieder sprechen, dass viele auch sich dann mit mit einer Hand, die in den gereicht wird, sich zufrieden geben. Zum Beispiel gibt es da so eine Firma und Schweizer, weiß ich, muss ich auch nochmal recherchieren, vielleicht kann ich das nochmal in die Shownotes tun. Der hat sich mit einem Ghana zusammengetan und die wollen Kakao und Schokolade zum Teil schon in Ghana produzieren. Ja, also vom Rohstoff bis zur Schokolade sozusagen, so ein Teil, eine Teilproduktion. Und da wurde so ein Bauer interviewt und der war total glücklich, weil er meinte, meine ganze Familie lebt von diesem Kakaoabbau und früher mussten sogar die Kinder mit auf den Plantagen und haben eigentlich nichts davon gehabt. Und heute mit dieser Idee, dass ein Teil des Kakaos hier produziert wird, können meine Kinder ihre Kinder zur Schule schicken. Das heißt, sie müssen nicht mehr auf der Plantage arbeiten. Das ist natürlich ein Schritt nach vorne, aber für mich ist es immer noch so, warum gebt ihr euch damit zufrieden? Kakao,
ja.
Den Kakao gibt es nur bei euch. Nimmt doch einfach die Macht in die Hand. Also Macht natürlich, das ist ein großes Wort, aber ja, nimmt doch einfach die ganze Produktion in die Hand oder gebt euch nicht so damit zufrieden, dass euch dann irgendwie mit dieser Entwicklungszusammenarbeit so eine Hand gereicht wird. Und jetzt ist es ja besser als vorher. Aber es ist nicht gut genug, weil
es genau, ist euer das wollte Rohstoff. Ich sagen.
Besser?
Ja, also, ja. Ich glaube auch, das ist, glaube ich, mein Problem und da können wir vielleicht ja auch gleich über die nächste Form sprechen, aber es ist mein Problem mit dieser, wenn man das als Charity darstellt, ich glaube, das ist keine korrekte Darstellung der Tatsachen. Also Charity ist immer optional, Charity ist aus dem guten Herzen heraus, Charity muss man nicht, kann man machen, also und genau, zu sagen, hey, so mehr Sachen entlang der Produktionsketten müssen hier stattfinden, weil sie es können, ist eigentlich viel richtiger, also weil es ist viel struktureller. Ja, und so ein interessantes Ding ist ja auch, das hat irgendein UN-Organ ausgerechnet, das Geld, was aus Afrika gewonnen herausfließt und nicht versteuert wird, also an der Steuer vorbei, ne, was also große internationale Firmen, die einen Sitz eher im globalen Norden haben, an der Steuer vorbeiführen, das ist viel größer als das Geld, was reinfließt in Entwicklungshilfe. Und so gesehen verdient der globale Norden eigentlich ja auch daran. Und dann so darzustellen, als wäre das so Charity und ach, wir sind so gut, ist krass falsch. Also es ist ein Profitgeschäft.
Ich wollte halt auch irgendwas genau einfach dieses Wirtschaftssystem auch nochmal beleuchten. Und zwar, was wollte ich sagen? Also das, die Investitionen, die halt von außen kommen, also auch von staatlichen Orten oder so weiter, Organen beispielsweise, ich habe halt auch, weil das jetzt ein neues Ding ist auch noch, dass China halt investiert in Afrika. Da habe ich halt gelesen, dass es ja auch immer genau einen Preis gibt dafür, so was ihr auch vorher gesagt habt, so, ne, und was auch du meintest, ein Nkrumah gesagt hat. Es ist ja immer mit irgendeiner Bedingung verknüpft. Es ist nicht so, dass Staaten einfach so helfen, so, wie beispielsweise China, ich glaube in Äthiopien war das, jedenfalls das, was ich gelesen habe, hat halt irgendein Programm entwickelt. Ich glaube, es ging um Bahnschienen in Äthiopien, die nach Djibouti gehen. Und jetzt hat China halt eine Militärbasis in Djibouti. Also es ist halt so, passiert ja alles immer zu einem Preis. Die Hilfe, die man angeblich bekommt, ist keine Hilfe, sondern es ist häufig auch eine Bezahlung für etwas, was man dann halt preisgibt. Oder dass halt Schulden aufgenommen werden, die dann halt irgendwann zurückbezahlt werden müssen. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Das wird halt ja auch als Hilfe deklariert, aber gleichzeitig muss Geld zurückbezahlt werden. So.
Ja, Schulden ist, glaube ich, das Stichwort.
Ja, also.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, was auch in Kenia passiert ist, auch mit diesem Beispiel Gleisen. Also es wurde ja die allberühmte, haben wir auch schon mal in der Folge Reisen, glaube ich, benannt, wie man gut in Kenia reisen kann mit dieser neuen Bahnschiene zwischen von Mombasa oder Nairobi, Mombasa und dann weiter nach Kisumu. Das wurde von den Chinesen oder chinesischen Investoren haben sozusagen darin investiert, wurde natürlich in Kenia gebaut von Kenianer KenianerInnen. Und die Sache ist die, dass Kenia tatsächlich eine Schuldenfalle getappt ist. Das heißt, ohne der Investition der Chinesen wäre es nicht möglich gewesen. Und es gibt natürlich ein Zeitlimit, in der das Geld zurückgezahlt werden muss. Also es ist keine Investition so, okay, wir investieren einfach und das ist, wir wollen nichts davon haben, sondern das ist einfach eigentlich so, so ein Kreditgeber gewesen, China. Und das ist halt, was vielleicht viele afrikanische Staat oder Regierungen halt auch nicht sehen. Die sehen dann halt, okay, das ist eine schnelle Entwicklungsarbeit. Etwas ist entstanden und es ist unserem Staat geholfen. Aber dieser Schuldenberg, der den nächsten oder der nächsten Generation vererbt wird, ist meistens immer, wird meistens immer nicht bedacht.
So habe ich das Gefühl. Ja, und Europa also empört sich ja auch ein bisschen darüber und sagt, das ist Neokolonialismus, was super interessant ist zu beobachten.
But they've been doing the same thing.
You have been doing the same damn thing. Und ich glaube, was die haben auch ein bisschen Angst davor, dass China also, ja genau, Schulden war immer wieder diese Hebelwirkung für Europa, waren immer die Schulden. Und
Abhängigkeit.
Es gab, genau, ja. Und jetzt hat China quasi einen immer größeren prozentuellen Anteil der Schulden und Schulden übersetzen sich ja dann quasi ja auch in Kontrolle oder Abbau von Ressourcen zu einem Preis, der viel zu niedrig ist. Und ich glaube aber auch, weißt du, was du gerade gesagt hast, Jacqueline, ich glaube gar nicht mal, dass so PolitikerInnen so dumm sind, dass sie auf schlechte Deals reinfallen, sondern ich glaube, sie verlassen sich darauf, dass die Öffentlichkeit denkt, es wäre ein guter Deal. Dabei gewähren sie keinen selten Einblick darin, was jetzt die Konditionen des Baus sind, weißt du? Und teilweise, also ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land es war, lehnen aber einige Leute die Deals ab oder lassen sie neu verhandeln.
Beispiel Eritrea habe ich gehört, die haben auf jeden Fall da keinen Bock drauf. Ne?
Ja, es gibt so einige Länder, die keinen Bock drauf haben.
Genau, aber es geht nicht darum, dass sie dumm sind, also in dem Sinne, also das wollte ich jetzt nicht damit natürlich nicht darstellen, sondern eher, dass sie mit den Verträgen zufrieden sind. Also die sind ja, die sind
eigentlich. Auch vielleicht profitieren teilweise.
Corruption!
Natürlich profitieren die dazu. Dann ist es dann doch nicht dumm? Also kann man das dann nicht
nennen? Nee, ich glaube, das ist ja diese Abhängigkeit. Wo auch Wangari Maathai auch was zu sagt. Sie sagt halt, die Regierungen sind halt so, und das finde ich halt so traurig, weil viele auch aus irgendwie so Freiheitskämpfe, Postcolonial, whatever, you know, die kommen da heraus. Und dann aber, wenn sie an zu lange, sag ich mal, an der Macht sind oder so, verlieren sie den Blick. Und dann geht es halt nicht mehr darum, was für die Leute zu schaffen, sondern für die Elite. Also, dass es der Elite gut geht, ist dann halt irgendwie wichtiger oder erscheint wichtiger und nicht, wie es halt den Menschen auf der Straße geht, so, also so, oder nicht auf der Straße, sondern den einfachen
einfachen
Bevölkerung sozusagen. Bevölkerung, ich glaube, das ist halt was halt wieder aus dieser, also viele der Leute, die nach der Unabhängigkeit ohne, wenn es halt keinen Unabhängigkeitskampf gab, die an die Macht gekommen sind oder halt übernommen haben, die haben das ja von einem, also sie haben ja die Administration oder die Verwaltung der Kolonialherrschenden übernommen. Sie haben die Codes der Kolonialherrschenden übernommen. Das heißt, es hat sich eigentlich nur zu dem geändert, das System ist ja immer noch repressiv in dem Sinne, weil es ja aus einer, weil es ja, also die Kolonialherrschaft hat ja auf Repression ist ja darauf aufgebaut. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass viele Menschen, die aus der Elite sind, nicht dieses Denken haben, hey, wir machen jetzt was für alle, sondern so, hey, wie kann ich meinen Lebensstandard erhalten? Das ist so, glaube ich, das. Oder die Bauern sind dumm oder so. Also das ist, hier gibt ja viele, viele Faktoren. Und ich glaube, das fand ich halt zum Beispiel bei dieser Rede, die ich gelesen habe von Wangari Maathai, fand ich das halt auch ein wichtiger Punkt, dass es halt auch an der herrschenden Elite liegt, das zu verändern.
Ja, total. Und ich finde auch, ich finde es eigentlich auch relativ gut, immer einen kritischen Blick auf diese Eliten zu werfen und auch wirklich zu berichten, was sie gerade wieder machen. Und in einigen Ländern ist es möglicher als in anderen so. Oh. Und aber auch eine Sache, die wir hier viel mehr machen sollten, finde ich, die wir viel zu wenig machen und es wird immer als nerdig oder nischenhaft abgestempelt ist. Ja, es gibt Korruption, aber Korruption ist immer so eine Sache, wo zwei Hände dran beteiligt sind.
Und ja, totally.
Es sind immer eine, es gibt eine Hand, die gibt, es gibt eine Hand, die nimmt, es wird ein Geschäft gemacht. Und was mich immer stört ist, es heißt immer, ja, Afrika ist korrupt, bla 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 bla, aber niemand schaut auf die andere Hand.
Die gebende
Hand führt direkt hierhin. Also, und ich glaube, was für viele halt schwierig ist, wenn es um Afrika geht, ist es einfacher, eine Person auszumachen, also der Stereotyp Bad African Dictator hat ein Gesicht, hat einen Charakter, man kann lästern darüber, was für Limousinen er fährt, welche Partys er schmeißt. Was man sich nicht anschaut ist, wer ist auf diesen Partys, weißt du, so unterwegs. Und meistens stehen denen gegenüber so ein komplexes Netzwerk wie eine große Firma, super professionell, mit Anwälten, mit einer Armee an gut angezogenen Leuten, die gesichtlos sind. Und die sind alle hier. Und was sie hier machen, ist immer alles legal. Dafür sorgen sie auch. Und auf einmal so, weißt du, gibt es nur dieses eine Gesicht, was für allen Übel irgendwie verantwortlich ist. Und das andere, die gebende Hand, ist immer so abstrakt, immer so, ja, möchte man sich nicht anschauen. Deren Namen müssen auch genannt werden. Sie müssen auch identifiziert werden. Und die führen immer direkt hierhin. Und das ist etwas, was wir tun können, in unserer quasi Demokratie, wo wir Wirkungsmacht haben. Und anstatt immer irgendwelche Leute auswärts zu schicken, um irgendwelche technischen Sachen dort zu machen, könnte man auch mal anfangen, hier sich mal kritisch mit damit auseinanderzusetzen, wie wir eigentlich involviert sind in diesen ganzen Sachen.
Danke, genau. Paul, für deinen Rant.
Warum bist du eigentlich nicht in der Entwicklungsarbeit geblieben? Wir brauchen solche Leute wie dich, die hier was machen.
Ist auch, ja, kann ich euch sagen, das ist eine sehr unpopuläre Meinung oder es ist eine Meinung, die kein Geld gibt. Also die Entwicklungszusammenarbeit ist krass abhängig von der Regierung. Die ist von zwei Sachen abhängig. Sie ist von der Regierung abhängig und von einer Regierung zur nächsten. Sagen wir mal, es gibt hier in Deutschland Wahlen. Und dann war früher ein FDP-Typ, das hat das Ministerium geleitet, ja, und jetzt kommt ein CSU-Typ. Dann wird alles umgeschmissen. Die ganze Müller, Philosophie, oder? Ja, jetzt Müller, der will wieder Oldschool-Sachen, wie Landwirtschaft und so. Und er hat echt krass misogyne Sachen und rassistische Sachen gesagt, die durchgingen. Jedenfalls, mit einer Regierung ändert sich, puff, das ganze Geld ist weg. Es wird woanders hin verlagert. Weißt du, was ich meine? Das erstens. Zweitens, es ist einfach eine unpopuläre Meinung. Viele in der Entwicklungsarbeit denken, sie wären im Good Team und deswegen lassen sie sich auf sowas auch voll wenig ein. Also, und ich glaube, diese Meinung, also ich finde, die Entwicklungszusammenarbeit wird viel zu wenig, wie heißt es, kritisch beäugt. Die können ihr Ding machen und.
Stimmt, da ist keiner, der so richtig.
Ja, da gibt es keine Skandale, niemand weiß, was wirklich da abgeht und so. Und das liegt daran. Die sind Good Team. Sie machen Charity, sie wollen Leuten helfen. Warum würdest du jemanden angreifen, der Gutes tun will, weißt du? Da bist du immer direkt die böse Person.
Geld. Es geht auch um Geld, es fließt auch ganz schön viel Geld.
Auf
jeden Fall.
Sie leben halt davon.
Und das bringt Geld und das fließt einfach. Das heißt, dieses Geldfließen ist halt sehr wichtig für die ganze Ökonomie und so weiter.
Ja, genau. Und ein Faktor in dieser Sache ist, und da kommt Ökonomie quasi und postkoloniale Sichtweise, die wir ja schon hatten, zusammen. Ich habe vergessen, welcher Scholar das geschrieben hat. Ich würde es auf jeden Fall in die Shownotes schreiben. Ne? Hat gesagt, der Unterschied, also wir und sie, weiß und schwarz, entwickelt und unterentwickelt, das ist die Ware. Die Ware ist der Unterschied. Wir sind schlau, intelligent, gut, weil sie arm, dumm sind. Also das heißt, diese ganzen NGOs müssen dieses Bild reproduzieren, um Geld zu generieren, um zu helfen. Also wisst ihr, was ich meine? Ohne diese Reproduktion der Misere kann man die Leute nicht dazu bringen, zu spenden.
Ja, und deswegen gibt es ja auch eine wachsende Skepsis einfach so in der Bevölkerung, also in den jeweiligen afrikanischen Ländern. Also ich habe halt so letztens einen Bericht gehört und da ging es halt auch um jetzt Corona-Aid, sagen wir mal so. Mhm. Ja, das ist jetzt eine lange Geschichte auch. Aber es ging im Endeffekt darüber, dass halt Leute einfach skeptisch sind mittlerweile, und auch berechtigterweise Hilfe von außen zu empfangen, obwohl sie Hilfe ist, die auch manchmal nötig echt gebraucht wird, so, weil sie halt die Erfahrung gemacht haben, die Leute kommen, sie gehen und das Problem, also die Gesamtsituation bleibt immer noch die gleiche. Mhm. Und den Leuten, denen es gut geht, sind halt die weißen Leute, die da halt da in ihren gated communities leben und was auch immer. Und also, dass es halt keinen wirklichen Wechsel gibt in der Situation der Menschen.
Und nein, alle haben sich auf so einen Status quo angewöhnt. Also, das habe ich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, auch erlebt. Also, diese ganze EZ ist so eine riesige Maschinerie, die total ineffizient ist. Auch mal einfach aus institutioneller Sicht. Da ist so ein Status quo, wo alle wissen, was sie voneinander haben können, verdienen können, was sie erwarten können, was sie nicht erwarten können. Und gerade wenn man so mit älteren Entwicklungsleuten spricht, die sind entweder zynisch oder enttäuscht und so. Und das merkt man einfach. Also, oder sie haben sich krass dran gewöhnt und haben gesagt so, I'm living with this. So, das auf jeden Fall. Und das muss aufgebrochen werden. Und das kann halt aber auch nur vom Kontinent kommen. Also, was wir, glaube ich, hier im globalen Norden machen können, ist wirklich Aufklärungsarbeit zu machen, Druck auszuüben auf unsere eigene Regierung. Aber wir können nicht, also wir können diese wichtige Arbeit, die vom Kontinent selbst kommen muss, glaube ich, halt nur unterstützen, aber nicht selber initiieren oder vorantreiben. Aber ich glaube, das ändert sich langsam auch.
Ja, ich meine, ein Punkt, also diesen Punkt, den du da gerade erwähnt hast, so, es ändert sich, weil es sehr viel Social-Media-Aktionen auch gibt. Ich weiß, also No White Saviors sind eine Gruppe aus Uganda, die bei Instagram und Twitter, glaube ich, auch problematische Entwicklungshilfe sichtbar machen, was halt auch schon super wichtig ist. Und genau, und das sind halt Menschen, die halt da leben, die ihren Lebensmittelpunkt da haben. So. Und das ist, glaube ich, schon auch sehr wichtig bei solchen Sachen, ist das, was mich halt manchmal auch nervt, ne, mit diesem ganzen Diktator-Gequatsche und was auch immer. Dann denke ich mir so, ja, okay, sorry, Leute, ihr seid halt einfach nicht da. Ihr wisst, die meisten Leute lesen nur westliche Medien, die meisten Leute haben eigentlich keine Ahnung, was da passiert. So. Ich ja auch zum Teil nicht, weil ich halt einfach nicht so ein News-Nerd bin. Aber irgendwie bin ich immer so skeptisch, wenn halt irgendeine Person, irgendeine weiße Person irgendwas darüber schreibt, wie scheiße es in Afrika gerade ist oder so. Da denke ich mir so, Leute, I don't know. Like, ich kann da halt nicht immer alles glauben und bin da halt skeptisch und vielleicht bin ich da auch naiv, nicht immer so kritisch zu sein, sondern auch vielleicht einfach so zu denken, so okay, es gibt auch gute Sachen, die Regierung da vor Ort machen. Ja, also das finde ich irgendwie so für mich manchmal so nervig. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wahrscheinlich nicht. Vielleicht seid ihr da auch ein bisschen anders drauf, aber ja.
Das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Aber ich weiß nicht, wir haben jetzt schon 1,5 Stunden. Also das ist schade, aber das wäre genau der Übergang gewesen. So, ist es viel besser, wenn schwarze Menschen ihre eigenen Initiativen starten, wenn Promis massiv Geld in Charity ausgeben für Afrika, mehr oder weniger, oder die Diaspora und damit ganz, ganz viel Promo betreiben, ist das besser? Weil das würde uns auch wegführen von White Charity. Und ich glaube, ich habe da so eine Meinung, die nicht alle teilen, muss ich sagen. Ich bin kein Fan davon. Ihr wisst ja, ich habe das schon in früheren Sendungen gesagt, ich bin kein Fan von Black Excellence und diese ganze Shiny-Sache. Für mich ist das auch irgendwie, verblendet auch teilweise die Tatsache, dass nur weil eine schwarze Person das übernimmt, heißt es nicht, dass das besser wird. Also für mich kann dein Ausbeuter auch eine andere Hautfarbe sein oder dein Abzocker oder wer auch immer. Alle reihen sich quasi ja auch in so ein System ein, weißt du? Ja. Also ich ich glaube, dass Leute es gut meinen, aber darum geht es mir nicht. Also mir geht es nicht, ob the way to hell paved ist mit guten Absichten, sondern genau das ja eben aufzuzeigen, ja okay, das ist ja immer noch Charity, es ist immer noch freiwillig, es ist immer noch etwas, was entzogen werden kann. Zweitens, es ist auch oft etwas, was gar nicht so krass überprüft wird. Leute kommen immer mit krassen Versprechungen. Mir fehlt auf der anderen Seite, und ich werde anfangen, ein bisschen mehr reinzuschnüffeln, zu schauen, wie viel von dem Geld ist eigentlich angekommen, wie viel hat eigentlich der Person nicht dabei geholfen, weitere Steuern zu hinterziehen, wie sehen eigentlich so die Arbeitsbedingungen bei dieser Person aus, weil ich kann mir vorstellen, dass, weißt du, dass es trotzdem scheiße läuft, also für die Leute, die für diese schwarze Person dann arbeiten, aber alle feiern sie quasi, wobei sie nicht viel fairere Arbeitsbedingungen schafft, aber dann behauptet, das Geld bleibt quasi in der schwarzen Community. Ich glaube, so funktioniert Kapitalismus nicht. Kapitalismus sieht keine Farben in dem Sinne, sondern Leute werden sich immer einreihen müssen in dieses System. My two cents.
Genau, Paul, du hast eigentlich alles schon gesagt. Ich würde mich dem auch anschließen. Also ich bin auch der Meinung, dass es tatsächlich nicht um die Hautfarbe geht oder ob das eine schwarze Person ist oder eine weiße Person ist, die das macht. Also ob das eine schwarze Person ist, die es macht, sondern tatsächlich um das Gefangensein in diesem System und dieses in dem System gefangen sein zu wollen und mitmachen zu wollen, also / Kapitalismus. Es gibt natürlich auch total tolle Projekte und so, wenn man sich halt auch die Kunst in der Kunst...
Ja, wollte ich auch nicht sagen, stimmt, das ist ein guter Punkt.
Genau, wenn man sich die Kunstbranche oder den Kunstsektor sich anschaut. Ja, da gibt es halt wirklich tolle Sachen.
Ja, oder es gibt halt auch, ich weiß das auch so aus Südafrika zum Beispiel, so Kollektive, wo quasi die Leute ihre Maschinen besitzen, zusammen entscheiden, wie sie produzieren wollen, was sie haben wollen. Da geht nicht irgendwer raus mit so einem Bonus. Und es gibt quasi, ja, es gibt so gerade so aus Ubuntu-Philosophie heraus ja wirklich so grunddemokratische Möglichkeiten und die werden auch gelebt. Aber genau, das könnte ja auch in Zukunft zunehmen und auch gerade so dieses Stadt-Land-Gefälle vielleicht auch ein bisschen über.
Ja, also und auch für uns Leute, in der Diaspora, also sie zählen ja dann auch dazu. Also wir sind ja dann auch, wenn wir helfen wollen, zählen wir auch zu der schwarzen Gruppe sozusagen. Das Einzige, was wir machen können, ist halt unser Privileg nutzen und das wäre halt diese Grenzüberschreitung. Damit haben wir ja kein Problem. Das ist ja eigentlich den zum Beispiel, die in den afrikanischen Ländern sind, sich global auszuweiten, können wir zum Beispiel diese Möglichkeit bieten. Und das ist für mich die ehrliche Hilfe, also ohne tatsächlich an den Profit zu denken.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für eine weitere Folge, Black Community, Arbeit, Unterstützung, was das bedeutet und wie das halt nachhaltig geschehen kann. Vielleicht werden wir dann nochmal was zu sagen in einer weiteren Folge. Und genau, ich glaube, das war wieder eine sehr intensive, dichte Folge. Und ja, danke, dass ihr uns angehört habt. Gibt es noch Abschlusskommentare von Paul, Jacqueline?
Ja, an Miriam Mona nochmal Dankeschön. Und das wollen wir natürlich zukünftig noch erweitern und mehrere Ideen von euch und Meinungen von euch einsammeln. Und das wäre ganz gut. Und das ist sehr dankend an. Dankeschön, Miriam Mona, du hast den ersten Schritt gemacht sozusagen.
Ja, und das war halt super, also ein super interessanter Beitrag auf jeden Fall.
Genau.
Danke dafür. Ja, see you next time, Leute.
Jo.
Wir halten die Ohren steif. Hoffentlich macht ihr das auch. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Matatu Podcast mit Jacqueline, Paul und Caro.
Ciao.
Ciao, hallo.
Caro, war echt cool.
Ciao.
Ciao.